Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Ausgabe 34 von der zweiten Luft. Und ja, und heute, da freue ich mich über den Radsporterklärer Fabian Wegmann. Wie ist Fabian überhaupt dieser Radsporterklärer geworden? Na, in erster Linie, er war sehr, sehr erfolgreicher Radprofi. Er ist zum Beispiel dreimal deutscher Meister geworden. Er hat zweimal den Radklassiker Eschborn-Frankfurt gewonnen. Und beim Giro d'Italia ist er mal mit dem Bergtrikot nach Hause gefahren. Und ja, und mittlerweile, da ist Fabian nicht weniger als der TV-Kommentator bei zum Beispiel Radsport-Events wie der Tour de France oder Olympia. Beides Veranstaltungen, die ja gerade kurz bevorstehen. Da gucken ja in wenigen Wochen Millionen Menschen wieder nach Frankreich. Und jetzt, da hat er noch einen neuen Job dazu bekommen, denn er ist seit wenigen Wochen der neue Renndirektor der Cyclassics. Und genau über diese ganzen Stationen und vor allen Dingen über die anstehenden Cyclassics jetzt dieses Jahr im September habe ich mich mit Fabian vor ein paar Tagen austauschen können. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Folge 34, dem guten Fabian Wegmann. Los geht's! Ja, heute neue Folge, neue Woche in der zweiten Luft und ich freue mich über einen ja sehr viel beschäftigten Mann, der heute zu Gast ist. Er ist ehemaliger Radprofi, er ist TV-Kommentator und ab diesem Jahr auch tatsächlich der neue Renndirektor der Cyclassics. Hallo, herzlich willkommen, Fabian Wegmann.
Ja, moin.
Was genau ist denn eigentlich die Aufgabe eines Renndirektors? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Ja, also die Aufgabe eines Renndirektors ist erstmal das Rennen zu starten, vor dem Feld herzufahren, zu koordinieren, die Einsatzkräfte, die wir dort haben. Wir haben zwar nochmal einen vorwegfahren, einen Sicherheitsmann, der auch so eine halbe Stunde vorher fährt, aber ich fahre im Grunde genommen direkt vom Feld her. Ich habe nochmal die Kommunikation auch zu den Teams, falls es zu irgendwelchen Behinderungen gibt. Wie gesagt, bei mir laufen dann die Kanäle erstmal zusammen. Ich weiß, wenn die Polizei die Strecke freigibt, dann können wir loslegen, mach erstmal den neutralen Start. Das kennt ja jeder, der mal bei so einem Rennen dabei war. Wir starten aber erstmal neutralisiert. Das heißt, ich fahre mit meinem Fahrer langsam vorher bis Kilometer Null und dann muss ich erstmal checken, ist die Strecke frei? Und wenn sie dann freigegeben ist, dann schwenke ich die Fahne und dann gebe ich das Rennen frei.
Wie wird man Renndirektor? Wie bist du auf die Idee gekommen, ich möchte Renndirektor werden?
Ja, es hatte so ein bisschen, ich habe irgendwann Ende 2016 war meine letzte Saison und dann habe ich schon meine Fühler ausgestreckt, habe überlegt, was ich mache, hatte überlegt, sportlicher Leiter auch zu werden. Ich hatte damals auch zwei Anfragen oder mehrere Anfragen, auch in den Jahren davor, dann hätte ich aber früher aufhören müssen und das war eigentlich so, ich wollte im Sport bleiben. Und dann ist es so, dass wir den Sparkassen Münsterland Giro in Münster haben, ich komme aus Münster, gebürtig. Ich bin damals wieder nach Münster gezogen und da hatte man mich auch gefragt, ob ich mir vorstellen kann, dort zu arbeiten, was natürlich auf der Hand lag. Ich war auch erstmal froh, nicht ganz so viel reisen zu müssen nach dieser langen Karriere, 16 Jahre nur unterwegs. Und da habe ich da angefangen im Grunde genommen oder das war so das Erste, wie ich da reingerutscht bin. Und dann habe ich, das war 2014, schon Claude Rach kennengelernt, damals Geschäftsführer der GFR, die jetzt auch die Tochtergesellschaft der ASO, die jetzt auch Hamburg gekauft haben, denen halt Hamburg gehört, die Deutschlandtour gehört und Eschborn-Frankfurt. Und da ging es dann Richtung Deutschlandtour. Er war damals, das war noch, die Deutschlandtour gab es noch nicht, die war in der Entwicklung und er hat Rennfahrer gefragt, was sie davon halten, was sie von einer Tour erwarten. Und ich fand das total großartig, dass ein Rennveranstalter auf mich als Rennfahrer zukommt und mich fragt, was ich mir wünsche.
War das die Zeit damals, als das so, ich sag mal, rund um Freiburg so ein bisschen losging? Also war das so, irgendwie bin ich die Deutschlandtour immer, jetzt geht's ein bisschen in den Insiderbereich rein, aber so rund um den Texas-Pass, den wirst du kennen.
ja, genau, da bin ich auch oft gefahren, klar. Bin ich dreimal die Woche gefahren, glaube ich. Nee, noch gar nicht. Also ich war damals Claude Rach, habe ich im Flugzeug kennengelernt, auf dem Weg zum Arctic Race Norway. Das haben die auch gemacht damals als Rennen oder machen sie immer noch, die ASO. So kam der Kontakt zustande und das fand ich dann ein total spannendes Thema und dann hat sich das so ein bisschen ergeben, parallel. Also erstmal Münster angefangen für den Sparkassen Münsterland Giro und dann die Deutschlandtour mit aufzubauen. Dann hatte ich auch mehr Zeit, habe gesagt, ich kann mich da schon mehr einbringen. Und so hat sich das im Grunde genommen entwickelt und hatte dann auch die Lizenz als sportlicher Leiter gemacht und auch als Sicherheitsbeauftragter für die Radrennen. Also das sind so ein paar Fortbildungen, die ich dann auch bei der UCI gemacht habe und habe mich da so nach und nach reingefuchst und probiere auch immer so aus der Brille noch, also es gehört ja auch die Streckenentwicklung, gehört auch, ist ein großer Teil davon. Also das mache ich mit Albrecht Röder jetzt bei den deutschen Rennen vor allen Dingen bei der Deutschlandtour, dass ich dann schaue, sind die Strecken sicher? Was kann man vielleicht noch entwickeln? Wo gibt es noch einen Berg? Was können wir mit reinnehmen? Und das aus beiden Blickwinkeln. Also ich gucke immer noch, und das ist auch das Wichtigste, aus Rennfahrersicht. Also für mich muss ein Rennen in erster Linie sicher sein. Mir fallen auch viele schöne Dinge, dumme Dinge vielleicht ein, die spektakulär sind. Aber unterm Strich muss ich immer, wir haben immer ein gewissen eine Eins gehen und sagen, so kann ich mir das als Rennfahrer gut vorstellen.
Entwickelt sich denn so ein Format, so ein Rennformat auch über die Jahre weiter?
Auf jeden Fall. Also das ist, gut, es sind natürlich, Eintagesrennen ist komplett was anderes als eine Rundfahrt, wie die Deutschlandtour. Wenn wir jetzt eben von den Zeit Classics ausgehen oder Eschborn Frankfurt oder Sparkasse Münsterland Giro, dann haben wir mehr oder weniger immer dieselben Strecken. Also Start und Ziel ist gleich, beim Münsterland Giro ist es ein bisschen anders, da starten die Profis immer woanders und Ziel ist immer gleich, also da sind die Strecken ein bisschen anders, aber trotzdem die Kommunen, die kennen wir alle und ähnlich ist es natürlich in Hamburg auch und da kann man nicht alles neu erfinden. Man muss halt, das Stadion ist die Straße, damit müssen wir umgehen, da müssen wir irgendwie unser Stadion aufbauen und da sind wir mit den Gegebenheiten halt, die müssen wir einfach so annehmen, aber nichtsdestotrotz können wir mal rechts und mal links schauen und mal ein paar andere Ideen einfließen lassen. Aber das ist halt ein langer Prozess, also das ist nicht so einfach, es ist nicht immer so, dass die Leute juhu schreien, wenn sie hören, da wird die Straße gesperrt, aber was man sagen muss, in den letzten Jahren hat sich es echt krass gewandelt nochmal. Also die Akzeptanz ist viel größer geworden. Das sehen wir an allen. Das sehen wir vor allen Dingen auch an den Anmeldezahlen, auch der Jedermänner, an den Zuschauern, sei es an der Strecke oder am TV oder online auf jeden Fall. Also das hat sich schon riesig gewandelt und es wird ja oft geschrieben, es wird alles schlechter. Es ist gar nicht so. Das kann ich jetzt echt in den letzten Jahren vor allen Dingen sagen, es geht wirklich im Radsport echt bergauf, ja.
Wenn denn mal, ich sag jetzt mal, eine Kommune jetzt hier in Hamburg, keine Ahnung, ob es jetzt irgendwie ein Vorort ist, der sagt irgendwie, boah, nee, wollen wir nicht und so, musst du da als, oder bist du da als Renndirektor so ein bisschen auch als Lobbyist vielleicht gefragt?
Ja, man muss Werbung dafür machen, ne? Gut, ich bin jetzt noch sehr frisch, bin noch nicht so oft jetzt in Hamburg gewesen, aber das ist auf jeden Fall das, was wir auch, was ich bei den anderen Rennen auf jeden Fall mache, was auch extrem wichtig ist, jeden mit ins Boot zu holen und den, das ist ja auch mit einem Teil meiner Arbeit oder ein größer Teil meiner Arbeit, den Radsport erklären. Den Leuten den Radsport erklären und sagen, wie schön er ist und was das bedeutet, vielleicht ein Rennen zu haben. Natürlich ist das immer Aufwand und ist auch manchmal mit Sperrungen verbunden, aber es ist auch oft nicht so, wie die Leute sich das vorstellen, so dramatisch. Das ist alles einen ganzen Tag und dass ich gar nicht rauskomme und die Kommunikation ist da sehr wichtig. Und dass man die Leute mit ins Boot holt und denen zeigt, hier, guck mal, das kann man daraus auch machen, wenn so ein Rennen vorbeikommt, da kommen so viele Zuschauer, das bringt Leute an die Strecke, das bringt auch Leute in die Stadt, da kann man auch drumherum was bauen.
Musst du jetzt für die Cycle Classic, musst du schon eine Zweitwohnung in Hamburg suchen?
Nee, also ich war jetzt schon 5-6 Mal jetzt hier, also wir haben ja ein Team vor Ort, also das ist ja nicht, dass ich das mache, ne? Sondern ich gucke mir dann, wenn es drauf ankommt, die Stellen an und kann mit den Leuten reden, genau. Und das ist ein stetiger Prozess jetzt. Wie gesagt, jetzt ist es auch alles sehr frisch, auch für die GFR bzw. die ASO. Wir werden auch noch nicht ganz so viel ändern dieses Jahr. Es wird sich am Start ein bisschen was ändern, baulich bedingt. Also das ist ja auch immer eine Sache mit Baustellen. Da muss man immer mal wieder rechts und links fahren. Genau.
Wie oder was sind denn so deine oder was reizt dich an den Cycle Classics? So, was ist denn für dich so, was macht den Reiz dieses Rennens aus?
Ja, es ist ein Riesen-Event. Bin es immer gerne gefahren. Ich habe lange Zeit, erst in Münster gewohnt. Ich bin aus Münster, wohne jetzt auch wieder in Münster. Das ist nicht allzu weit weg. Mein Vater ist, ich glaube, 20 Mal hier bei den Jedermänner auch immer mitgefahren. Ich sehr oft bei den Profis. Es war immer so eine Familienzusammenkunft. Mein Cousin wohnt auch hier oder einer meiner Cousins wohnt hier. Fährt auch immer mit. Mit dem haben wir uns dann auch oft entweder danach oder meistens danach nochmal getroffen, haben dann hier übernachtet. Und das war immer so ein Familien-Happening. So, und die Strecke fand ich immer großartig, auch wenn sie mir gar nicht so als Fahrertyp lag. Der Vaseberg ja, aber ich hätte mir gewünscht, dass es einfach mal 5 Runden da drumherum ging, dann hätte ich vielleicht eine Chance gehabt. Aber nichtsdestotrotz von den Zuschauern her ist das immer ein Wahnsinns-Event und eine tolle Kulisse. Und durch die Stadt zu fahren, ist immer noch mal was Besonderes. Über diese großen Straßen zu fahren, hat für mich immer noch mal mehr Nervenkitzel auch gehabt. Also das, wie gesagt, einen Erfolg habe ich damit nicht zu verzeichnen, aber schöne Momente. Also ich war mit Philipp Gilbert auch mal lange Zeit vorne raus und habe es immer probiert, damals mit einer Rebellin auch immer zu attackieren und dass wir es doch noch schaffen bis ins Ziel. Meistens hat es halt nicht geklappt, aber das hatte immer diesen Reiz.
Jetzt im September, du hast die Cycle Classics hinter dich gebracht. Ab welchem Punkt sagst du, das war erfolgreich?
Ja, wenn alle Halle im Ziel angekommen sind. Also das ist immer das Allerwichtigste, dass alle sturzfrei ins Ziel kommen. Das klappt natürlich nicht immer, aber wichtig ist für uns natürlich, dass wir dann auch keine Fehler gemacht haben. Also Stürze passieren, aber wenn es durch einen Fahrfehler kommt, dann können wir da natürlich nichts machen. Doof ist es, wenn wir irgendwas übersehen hätten oder wenn wir sagen, oh, das hätten wir doch vielleicht anders machen können. Deswegen, da bin ich natürlich immer heilfroh, wenn alle im Ziel sind und ja, der Sicherheitschef auch ankommt und sagt, super, hat alles funktioniert, mit der Polizei ein Handshake geben und sagen, danke fürs tolle Event, wenn die Sonne geschienen hat und in zweiter Linie, wenn es ein spannendes Rennen war. Und das ist ja in Hamburg einfach die letzten Jahre auch wirklich großartig gelungen immer. Das ist
absolut. Wenn ich so, ich glaube, vor 2 Jahren war es ja Marco Haller, den man gar nicht auf dem Zettel hatte. Im letzten Jahr sah es ja auch, glaube ich, komplett anders aus. Gab die ganze Zeit eine Führungsgruppe, aber wer denn? Mats Pedersen hat dann, glaube ich, gewonnen.
Ja.
Ja, das war auch gar nicht so abzusehen. Irgendwie noch so ein paar Kilometer vom Ziel.
Genau, das ist ja auch dieser Kitzel. Passt es oder kommt eine kleine Gruppe an oder nicht? Und das ist das Spannende, dass es bis zum Schluss so bleibt und das egal, was man in den nächsten Jahren nochmal ändern wird an der Strecke, aber das muss immer das Ziel sein, die Strecke so zu legen, also aus sportlicher Sicht, dass es spannend bleibt. Und dass auch viele Fahrertypen die Möglichkeit haben. Denn wenn man es zu einfach macht, sagen wir in Anführungsstrichen, zu einfach macht, dann ist es ganz klar immer ein Sprintrennen und dann kommen auch nur Sprinter und dann kommen vielleicht 5 Mann in Frage. Wenn man es aber so gestaltet, dass es eben Marco Haller vielleicht gewinnen kann, er ist ein schneller Mann, gar keine Frage, aber in so einem reinen Massensprint hat er dagegen die Topfahrer auch keine Chance und wenn so einer gewinnen kann zwischendurch, dann hat er schon Reiz.
Dann spricht das schon für die Streckenplanung.
Genau.
Sehr gut. Ich glaube, er hatte ja auch tatsächlich noch Wout van Aert hinter sich gelassen. Also
ja,
zweiter
war Wout van Aert. Also
das war schon eine starke Nummer. Ich habe das, glaube ich, nur nachher gesehen, weil ich glaube, seitdem hat der, ich weiß nicht, ob Strava bei dir natürlich auch sicherlich ein Thema. Mhm. Den Komm am Vaseberg hat, glaube ich, jetzt Wout van Aert tatsächlich.
Ja, gut, hat's auch der Richtige. Ja. Ist ja kein schlecht.
Nein, absolut. Wenn ich jetzt mal, also ich habe eben schon die Teams für dieses Jahr bekommen, die dabei sind. Ich glaube, jetzt Anfang oder Mitte Juni ist es noch schwierig, über die Fahrer zu sprechen, weil das steht ja erst relativ kurzfristig fest. Aber gibt es trotzdem so, dass du sagst, Mensch, irgendwie Highlights, dass die dabei sind, keine Ahnung, Israel Premier Tech ohne Rick Zabel, wie kann es da weitergehen? Nein, Spaß beiseite, aber gibt es da irgendwie, dass du sagst, Mensch, irgendwie ist da vielleicht ein Team dabei, die du so auch ein bisschen auch vielleicht auch jetzt mit Blick schon auf die Tour, also Tour de France, wo du schon sagst, Mensch, die sollte man mal so im Auge behalten, das sind jetzt nicht die üblichen Verdächtigen.
Ja, es ist wirklich schwierig, weil wir haben die Weltelite ist am Start. Das ist das einzig alte World Tour Rennen, was wir haben. Das heißt, bei dem Rennen müssen alle World Tour Teams auch am Start stehen. Und dann haben wir nochmal 5 Pro-Continental Teams, die fahren, also 3, die gesetzt sind, die einfach durch die durch die Punktzahl, die sind im Ranking so hoch, die dürfen fahren, dem müssen wir eine Einladung schicken und wenn die wollen, dann dürfen die auch fahren und dann haben wir noch Tudor und Q365, die wir dieses Jahr mit eingeladen haben, die wirklich auch eine tolle Performance auch beim Giro teilweise schon abgeliefert haben und dementsprechend haben wir ein wahnsinnig starkes Fahrerfeld oder Teamfeld. Wie du gerade schon gesagt hast, das mit den Fahrern ist noch ein bisschen früh zu sagen. Es ist dieses Jahr natürlich alles ein bisschen besonders. Die Tour ist relativ früh. Dann kommt Olympia noch, ist noch vorne ran. Was wir jetzt in den letzten Wochen auch gesehen haben, relativ viele Stürze noch. Also die Teams, die planen jetzt erstmal bis zur Tour. Und danach steht natürlich für die Teams intern schon mal so ein Kader fest. Aber es wird sich in den nächsten Wochen noch viel ändern. Also ja, kommt einer gut durch die Tür, sturzfrei, ist er vielleicht einfach nur müde nach der Tour oder sticht einer heraus und sagt, ich nehme das noch mit, so wie Mats Petersen letztes Jahr zum Beispiel. Der war eigentlich stehen K.O., hatte noch einen riesen, der hatte noch eine gute Form, war aber eigentlich schon, ja, eigentlich drüber, aber ich weiß noch, ich hatte mit ihm gesprochen, er war eigentlich platt. Er war platt, aber er hatte noch, die Form war einfach noch da. Also dieser, man hat, davon spricht man manchmal, wenn man die Tour dann gefahren ist, der hat einen riesen Gang drauf, der Motor läuft noch irgendwie, aber man ist im Kopf
einfach nicht mehr fertig.
Ganz so frisch. Und so ähnlich ist er auch gefahren. Er ist den ganzen Tag hinten gefahren und dann waren alle platt und er ist aber doch noch relativ frisch gewesen und hat es dann ja auch
den Sprint noch gemacht.
Gut erledigt.
Sehr gut.
Deswegen kann ich da jetzt auch nicht ein Team, also natürlich, wenn Wout van Aert wieder in einer Topform ist, ist das ein super Rennen für ihn.
Du hast ja eben schon die Stürze angedeutet, auch die Tour angedeutet. Das wird ja, glaube ich, bei der Tour de France dieses Jahr auch spannend, wer da tatsächlich so zum Favoritenkreis zählt, ob Jonas Vingegaard wirklich, geht der an den Start? Keine Ahnung, weißt du da mehr?
Nee, momentan weiß ich auch nicht mehr. Ich würde es mir irgendwie, einerseits würde ich es mir natürlich wünschen, aber ich wünsche mir auch nur, wenn er in Topform am Start steht. Andererseits sein Team, ich meine, er hat die Tour zweimal gewonnen, ein Riesenrennfahrer, das Team weiß auch, was es macht. Und wenn er am Start steht, dann nur, wenn er ja auch die Chancen hat zu gewinnen. Und das werden sie jetzt erstmal vorher nicht rauslassen. Ich weiß, dass er im Höhentrainingslager ist, aber es macht auch ja für so einen Champion eigentlich keinen Sinn, zu sagen, ja, ich bin jetzt so in Form zu 90% und das reicht vielleicht für die Top 15. Da muss er sich jeden Tag nur Sprüche anhören.
Wen hast du denn jetzt mal, wenn man die ganze Stürze so berücksichtigt? Weil,
Pogacar.
Ja, okay. Also er macht den Pantani. Er macht,
wenn du so
fragst. Pogacar. Er macht den Pantani, sagst du. Und er gewinnt als erster nach dem Giro auch die Tour.
Also die Chance ist extrem hoch, ne? Roglic ist auch in einer sehr guten Verfassung, muss man sagen. Er hat jetzt Dauphiné gewonnen. Zum Schluss hat ein bisschen was gefehlt, aber er ist gut drauf, hat drei Etappen gewonnen, hat die Gesamtwertung gewonnen. Und ich glaube, wenn er noch nicht in einer Topform ist, was ich wirklich noch glaube, dann ist er derjenige, der ihm wirklich Konkurrenz bieten kann. Nach dem Giro vom Pogacar, der war einfach unglaublich. Ja. Muss man, wie er es gesehen hat, der war einfach für ihn wirklich ein Trainingsrennen, wenn man das so sehen kann. Aber nichtsdestotrotz war es auch anstrengend für ihn, auch wenn es vielleicht nicht so aussah. Und er muss die Formkurve dann auch wieder nochmal aufbauen. Ja. Es sind der Giro ist nicht die Tour, also bei der Tour ist es doch immer noch das Niveau nochmal ein anderes, auch in der Breite, es wird dann nochmal anders gefahren. Von daher wird das nicht so ein Selbstläufer.
Wirst du denn die Tour dieses Jahr wieder für die ARD begleiten?
Ja.
Sehr gut. Dann bleibt mir ja die Frage übrig, wie viele Tage bist du dann eigentlich noch im Jahr so in Münster? Also, weil ich überlege so, ich glaube Olympia habe ich gelesen, hast du auch auf dem Zettel?
Genau, kommt dann direkt danach, dann ist direkt die Deutschlandtour danach und dann auch die Cycle Classics, also bin ich ein bisschen unterwegs. Also wenn man jetzt momentan meine Tochter fragt, die jetzt vor ein paar Tagen 10 geworden ist, die würde jetzt sagen, Papa ist gar nicht mehr zu Hause. Also sie hat letztens noch gesagt, abends ist Papa nie zu Hause, hat das meiner Frau gesagt. Im Januar war das anders, da hat sie noch gesagt, mein Papa arbeitet nicht. Also das sah noch ein bisschen anders aus, aber eben so ist es. Ich bin halt im Winter halt zu Hause, kann viel von zu Hause arbeiten, kann mir das auch sehr gut einteilen. Natürlich gucke ich mir da auch immer mal die Strecken an und gerade für die Deutschlandtour auch bin ich unterwegs, aber das sind dann immer so tageweise, dann bin ich auch oft abends wieder zu Hause oder dann bin ich gar nicht so lange unterwegs und die Wochenenden bin ich vor allem zu Hause. Und jetzt in der Saison ist wirklich, da bin ich wieder mehr unterwegs und es wird in den letzten Jahren auch wieder ein ganzes Stück mehr, muss man sagen. Also das hat sich nochmal ordentlich gesteigert. Ist aber ganz gut, ist ganz gesund. Ich meine, ich war lange Zeit nur unterwegs, jetzt war ich mal längere Zeit ein bisschen mehr zu Hause, konnte mich auch um die Kinder kümmern, die sind jetzt 10 und 13, also die sind auch ein bisschen selbstständiger und jetzt kann ich wieder mehr machen.
Sind die denn auch schon radsportaffin? Wenn du hast ja schon die Radsportaffinität deiner Familie angesprochen.
Noch nicht so ganz. Also ab und zu fahre ich mit denen, ja, gerade auch mit dem Größeren. Aber es ist noch nicht ganz so übergesprungen. Er ist noch beim Turmspringen. Das ist seine Sportart.
Wow, Turmspringen, das ist ja.
Das ist was ganz anderes, genau.
Ja, Wahnsinn.
Aber Springen und gute Mountainbiken, solche Sachen, die macht er natürlich gerne. Aber ja, Straßenradsport ist eine Ausdauersportart, da kann man auch später einsteigen.
Apropos einsteigen, du hast ja auch, glaube ich, auch so rund um die diversen Rennen, so begleitest du ja, glaube ich, auch so Amateurgruppen oder so Einsteigergruppen. Da kann man ja tatsächlich, glaube ich, auch tatsächlich mit dem echten Fabian Wegmann mal eine Runde drehen, so als Einsteiger.
Ja, genau. Erst ja, gestern die letzte Runde gemacht für den Sparkasse Münsterland Giro, haben wir so einen Einsteiger-Anfänger-Workshop gemacht. Mhm. Der ging über 3 Tage oder 3 Abende, wo wir den Fahrern, also die mal bei so einem Jedermann-Rennen starten wollen, so ein bisschen, ja, wir haben so eine Umfrage gemacht. Was wollt ihr haben oder was hindert euch, bei so einem Rennen mal teilzunehmen? Und oft war es einfach die Angst, im Pulk zu fahren, dass sie nicht wissen, wie man ja, sich verhält in so einem Pulk, wie man grundsätzlich auch einen Reifen flickt, solche Sachen. Das, was mache ich, wenn ich irgendwo auf der Strecke stehe? Gut, bei den Jedermann-Rennen haben wir so Busse, die hinterher fahren, aber ja, da haben wir ganz banale, sag ich mal, für Anfänger nicht banal, aber ganz einfache Dinge so in die Hand genommen, denen erklärt, Ausfahrten gemacht und denen auch erzählt, dass das alles kein Hexenwerk ist und wie man das macht, ja. Techniktraining gemacht, Kurven fahren, das ist nämlich zum Beispiel auch was ganz Wichtiges.
Ja, stimmt. Ist denn sowas hier in Hamburg auch geplant, rund um die Cycle Classics?
Ja, sie haben so einen Trainingsplan, also eine Ausfahrt werden wir vielleicht nochmal machen, steht jetzt noch nicht ganz fest, aber es, mit Sicherheit, so Streckentests sind immer eine schöne Sache, wird mit Sicherheit noch kommen.
Hier am Vaseberg. Wobei, den muss genau. Ich als Jedermann gar nicht fahren.
Nee, genau. Ja, da ist das Problem. Das könnte man ganz gut einbauen, nur dahin zu kommen ist einfach ein bisschen schwierig. Und die Abfahrt, ja, das ist einfach mit 10.000 Leuten die Abfahrt runter.
Nee, und
sehe ich so erstmal nicht.
Wenn man so beim Jedermann mitfährt, dann will man das, glaube ich, auch. Das, glaube ich, auch Sicherheitsaspekten, glaube ich, nicht.
Ja, genau, es ist gar nicht dieses Berg hoch. Ich meine, dann zur Not, das gibt es in Frankfurt auch, dann am Marmolshainer, dann schieben die mal.
Ehrlich?
100 Meter. Aber das ist ja auch nicht schlimm, dann hat man was zu erzählen, ne? Das ist ja auch gar nicht, es geht ja auch nicht nur um die Geschwindigkeit, sondern bei so einem Jedermann-Rennen, klar, die Ersten, die können auch sehr schnell fahren, aber man kann auch einfach mitfahren auf gesperrten Strecken und 24er, 25er, 30er Schnitt, wie auch immer, in so einer großen Gruppe rollen und einfach die Landschaft genießen.
Sehr gut, das kriegen ja auch die meisten ehrlicherweise dann hin, wenn man ein bisschen mal auf dem Rad saß.
Genau so ist es. Also das war jetzt auch bei diesen Kursen, ist es genau dasselbe. Da sagen viele, 30er Schnitt schaffe ich nicht, also 24 alleine, ja. Aber wenn die erstmal in der Gruppe fahren und merken, ach, das ist Windschatten, da brauche ich nur 60% der Kraft, dann ist locker so ein 30er Schnitt auch drin.
Jetzt hast du ja schon, glaube ich, anfangs so ein bisschen erzählt, dass du auch merkst, dass der Radsport wieder total, jetzt will ich nicht einen Boom hat, aber doch deutlich wieder so das Interesse anzieht, dass da irgendwie deutlich mehr los ist im Markt. Was, ja, denkst du, sind die Faktoren dafür, dass dieses Interesse am Radsport so wieder steigt?
Ja, es gibt viele Dinge. Also Corona hat dem Radsport geholfen. Also wenn Corona ein Gutes hatte, dann für die Radwirtschaft und fürs Fahrradfahren. Also da sind wirklich viele, ja, die zum Mannschaftssportarten gemacht haben, die lange Zeit das nicht machen konnten, sind aufs Rad gewechselt. Aber auch allgemein. Ich meine, das ist das Fortbewegungsmittel, wo wir uns auch in den Städten demnächst mal noch mehr drauf konzentrieren müssen. Es wird ja schon viel gemacht, aber wenn man, also ich wohne ja in Münster, in Holland ist es nicht weit, die sind uns da nochmal ein ganzes Stück voraus. Das ist das einfachste und beste Verkehrsmittel eigentlich in der Stadt. So, das kann man sagen. Das ist aber absolut emissionsfrei. Man kommt überall hin und da müssen wir drauf. Und das ist auch, glaube ich, ein Teil, der dazu beiträgt. Was aber auch ist, die Übertragung wird immer mehr, jetzt auch in der ARD. Wir sind jeden Tag ab 14.10 Uhr drauf, also 3,5 bis 4 Stunden übertragen wir jeden Tag. Eurosport macht auch einen riesen Job. Die übertragen fast jedes Rennen ja live von Anfang bis zum Ende. Und was auch nochmal mitgeholfen hat, war mit Sicherheit die Netflix-Serie. Kann man so sagen. Also das, wie viele Freunde, Bekannte, die nichts, sagen wir, mit dem Radsport so zu tun haben, die auf mich zugekommen sind und sagen, jetzt verstehe ich das mal oder jetzt habe ich mir das mal angeguckt. Natürlich ist das alles ein bisschen Netflix-mäßig, reißerisch, ob das alles immer so ist, wie es dargestellt ist, bleibt mal dahin. Aber sie machen halt gute Stories und haben das, glaube ich, so ganz gut erklärt, auch wenn ich es anders machen würde. Aber es ist für die Allgemeinheit wirklich sehr, sehr breit gefächert. Und in der Formel 1 hat es ja mega gut geklappt. Und ich glaube, das war auch mit ein Grund für unsere guten Einschaltquoten letztes Jahr.
Ich wollte gerade fragen, merkst du denn auch schon, wenn du vor Ort bist in Frankreich, merkst du dann auch das gestiegene Interesse? Also, dass dann tatsächlich mehr, vielleicht auch internationales Publikum kommt, weil ich glaube, gerade bei der Formel 1 hat ja gerade so in Nordamerika hat ja diese Netflix-Doku wahnsinnig Zugkraft gehabt.
Ja, also was mir letztes Jahr aufgefallen ist, ich bin ja, wenn ich bei der Tour bin, fahre ich die Strecken ja immer vorher ab, teils mit dem Auto und dann das Finale immer mit dem Fahrrad, wenn es die Zeit und das Wetter vor allen Dingen auch mitspielt, dann fahre ich da immer mit und fahre dann ja ein paar Stunden vorher auf der Strecke und wie viele Fans und da muss man sagen, wie viele deutsche und vor allem junge Fans gekommen sind. Also und da rede ich von Leuten, die irgendwie ja zwischen 18 und 30, die das halt als Happening, als Event nehmen. Also die machen da wirklich, ja, sei es Alpe d'Huez, dann kommen die da 5 Tage vorher und dann ist das wie ein Festival für die. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht Netflix auch so ein bisschen rübergebracht hat. Diese Fans, dass sie sehen, was kann man da machen. Und ja, sie können sich da, das ist halt dann erlaubt in Frankreich, sich halt mal 3 Tage an den Straßenrand zu stellen mit dem Camper oder auch mit dem Zelt und dann einfach neben den Holländern, Belgiern, Spaniern, was auch immer, Amerikanern zu campen und einfach die Leidenschaft zu teilen. Natürlich kommt das Feld dann im Endeffekt nur 2 Minuten vorbei, am Berg sind es vielleicht mal 1/2 Stunde, dass man Fahrer sieht, aber dieses ganze Drumherum, und das hat, glaube ich, durchaus auch die Netflix-Serie gebracht, weil diese Bilder, die darüber kommen, sind großartig und das habe ich in den letzten Jahren gemerkt, dass es
mir. Merkt man dann auch, wenn so ein Netflix-Team da vor Ort ist? Also wenn die da wirklich filmen, ist das dann sehr präsent, weil da ja schon viel in den Bussen der Teams irgendwie teilweise mit in den Autos irgendwie mitgefilmt wurde?
Ja, das geht. Also die machen ja wirklich viel, auch mit diesen GoPros einfach, aber jeder hat so einen GoPro umhängen. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Gerade die Teams, die sie dann begleiten, also für die ist das mit Sicherheit ein bisschen mehr. Ja. Ich meine, das sind alles Profis, die auch wenn die im Bus filmen, die schubsen da keinen zur Seite, ne? Kein Roglic oder was auch immer, die verhalten sich da schon sehr diskret, aber auch die Mechaniker zum Beispiel, die sitzen im Auto hinten mit einer GoPro um, überall sind GoPros drin, das ist jetzt nicht spektakulär, ne? Das stört ja keinen, also du kriegst es gar nicht so mit. Ich weiß, bei uns in der Kommentatorenkabine sind sie ein paar Mal durchgelaufen, ja, einfach nur ein bisschen was aufzuzeichnen, also so groß sieht man das nicht, für die Teams ist es mit sich halt ein bisschen mehr, aber ich meine, sie kriegen ihn natürlich auch da.
Vielleicht letzte Frage, wie siehst du noch den oder wie entwickelt sich für dich so der Radsport so in den nächsten Jahren weiter?
Ja, ich wünsche mir, dass es weiter bergauf geht. Was uns ein bisschen fehlt, ist im Jugendbereich, also wir brauchen mehr Nachwuchsrennen in Deutschland. Also es ist oft einfacher für große Events Geld zu kriegen, aber ich bin auch selber im RSV Münster unterwegs und zweiter Vorsitzender. Wir machen jetzt nächste Woche am Samstag machen wir wieder ein kleines Rennen und auch da merke ich, also es ist schon einfacher dort auch kleine, man braucht ja nicht dieses Riesenbudget, aber kleinere Sponsoren wieder zu gewinnen und zu sagen, hier macht was für den Nachwuchs, denn die brauchen wir jetzt auf jeden Fall, also diese kleinen Rennen und die sind natürlich auch von den Absperrmaßnahmen ähnlich wie bei den großen Rennen, man hat ähnliche Auflagen und das kostet schon sehr viel Geld. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass da wieder mehr Rennen gibt, damit wir mehr Nachwuchs haben, damit es dann auch im, sag ich mal, im Profiradsport weiter berghoch geht. In Jedermann-Sport, da sehe ich wirklich, das ist unbegrenzt gerade, so wie ich sehe. Gerade viele Frauen, was mich extrem freut, fangen jetzt an. Also das ist echt wirklich so ein Riesenstep nach Corona. Wie viel ich da dort sehe, im Münsterland gibt es, oder in Münster, haben wirklich viele reine Frauengruppen und das sind große Gruppen von 20, 30 Frauen, die dann dort fahren, die den Radsport als ihren Sport entdeckt haben.
Fabian, danke fürs Gespräch. Hat großen Spaß gemacht. Danke.
Danke auch. Ciao.